Rostock.
Ja, und willkommen in Rostock. Dr. Volker Höffer, herzlich willkommen hier bei uns im Studio.
Hallo, schönen guten Abend.
Eigentlich müsste fast jeder Sie kennen. Sie sind Leiter der Außenstelle Rostock, der Stasi-Unterlagenbehörde.
Genau, das ist völlig so richtig, ja.
Vielleicht ganz kurz zu Ihrer Vita, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Jahrgang, jetzt müssen Sie mir immer helfen, das wird so eine Art Frage-Schnellfragerunde.
1963.
Haben Sie verraten? Gut, ich hätte Ihnen sonst einen frei, einen Telefonjoker oder so. Schule in?
In Stralsund und Rostock.
Also doch ein norddeutsches Kind, so Ostseekind.
So ist es, genau.
Anschließend Studium, welche Fachrichtung?
Und in Rostock an der Universität für deutsche Sprache und Literatur und Geschichte.
Und jetzt Job haben wir schon genannt, Leiter der Außenstelle Rostock, der Stasi-Unterlagenbehörde. Und das seit 27 Jahren, habe ich da richtig?
Nee, um Gottes Willen, nein. Also ich habe angefangen als ganz einfacher Sachbearbeiter für Akteneinsicht, habe also viele Bürger betreut, die sich ihrer Stasi-Akte widmen wollten. Habe das Gebiet dann teilweise geleitet, ein paar Jahre lang, und bin seit 2009 der Leiter der Außenstelle in Rostock.
30 Jahre Mauerfall, tatsächlich in diesen Tagen ja vielfältig wird das gefeiert. In Berlin hat in diesen Tagen eine Aktionswoche begonnen. In Rostock war der entscheidende Tag der 19. Oktober, wo erstmal ganz groß auf die Straße gegangen wurde.
Also ich will nicht besserwisserisch erscheinen, aber ich glaube trotzdem, dass wir uns einem Grundirrtum stellen müssen. Also der Mauerfall war ja eine sekundäre Folge der friedlichen Revolution und nicht umgekehrt. Das geht manchmal so ein bisschen durcheinander in der Öffentlichkeit. Und deshalb glaube ich, ist es tatsächlich extrem wichtig, dass man die Zeit vorher richtig gewichtet. Nämlich als die Menschen, die Mutigen, die damals gedacht haben, es muss sich was ändern in dieser wirklich Stillstand DDR, dass die eben aus den Kirchen heraus angefangen haben, ab Mitte September in den südlicheren Bezirken der DDR auf die Straße zu gehen und in Rostock mit 3 Wochen Verspätung dann also mit dem 19. Oktober das erste Mal wirklich aus den Kirchen quollen, so kann man das sagen, und dann sich auf den dann später traditionellen Kurs an den Zentren der Macht vorbeibegaben und damals mit 10.000 anfingen, und Höhepunkt war dann tatsächlich der Abend des Mauerfalls, ohne dass die Rostocker wussten, dass da die Mauer fällt, nämlich mit 40.000 Teilnehmern dann bei der Demo an dem Abend des 9. November, der damals ein Donnerstag war. Und in Rostock waren die Demonstrationen immer donnerstags, in den ersten Wochen allerdings auch noch samstags gleich hinterher.
Das ist tatsächlich so, man weiß ja ab der Zeit des Mauerfalls eigentlich sehr viel, weil die mediale Wucht dann auch aufgefallen ist, aber die Wochen vorher, das sind tatsächlich Geschichten, die wahrscheinlich noch ganz viele geheim sind, noch gar nicht erzählt, wirklich erzählt worden, ne?
Naja, das also geheim auf jeden Fall, und sie sind vor allem deshalb, glaube ich, entscheidend, weil in dieser Phase bis zum Mauerfall ein hohes Risiko für diejenigen nach wie vor bestand, die auf die Straßen gegangen sind. Die sind ein hohes Risiko eingegangen, dass sie eben doch sich einer chinesischen Lösung ausgesetzt sehen, doch eben mit Maschinengewehrsalven da vielleicht reingehalten wird oder sonstiges. Also die Gefahr, dass das Ganze irgendwie gewaltsam eskaliert, war sehr groß. Und es war vor allem auch nicht abzusehen, ob es nicht doch nochmal irgendwie der alten Macht gelingt, dieses Ganze zurückzudrängen und zurückzudrücken mit Druck und auch mit Zuckerbroten, mit Scheinzugeständnissen, Scheinreform etc. Also insofern ist die Zeit bis zum 9. November, was die Bedeutung für Zivilcourage, für Selbstermächtigung, für Selbstermutigung betrifft, deutlich bedeutsamer.
Da fällt mir ein, ich hatte diese Woche die Möglichkeit, in ein Buch zu gucken. Da auch da wurden die Tage, die Wochen im Oktober, im September, Oktober, November dokumentiert mit Bildern eines Fotografen. Ich glaube, es war ein Herr Wittenburg.
Siegfried Wittenburg, ja.
Ja, und ich fand interessant, am Abspann hat er sich quasi entschuldigt, dass er nicht jede Aktion im Vorfeld in der Kirche oder bei den Treffs, was abgesprochen wurde, dabei sein konnte, weil er halt kein Pressefotograf war. Er war letztendlich auch nur Teilnehmer und hat von gar nicht so an allen Veranstaltung gewusst.
Das ist also die Fotos von Siegfried Wittenburg sind schon cool. Interessanterweise gibt es aber in den Rostocker Stasi-Akten, und da sind wir tatsächlich auch bei der Bedeutung dieser Akten über die Schicksale hinaus, also auch als geschichtliche Quelle, gibt es in den Unterlagen der Rostocker Staatssicherheit eben Fotoaufnahmen und Videosequenzen tatsächlich von der ersten Demo am 19. Oktober bis hin zu der Demo am 16.11. Danach brach es dann ab, weil die Stasi dann also wirklich den Bach runterging und dann also keine Zeit hatte mehr groß zum Fotografieren und irgendwie das durchzuchecken. Aber die haben da eben von der ersten Demo an Aufnahmen gemacht von sogenannten Redelsführern, die dann auch richtig so mit einem roten Strich und Pfeil markiert wurden mit einer Nummer und dann identifiziert werden sollten. Mit der klaren Maßgabe, wenn also die ganze Situation sich beruhigt hat, der Spuk vorbei ist, diese Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Das war die Intention dahinter. Und da, dem verdanken wir also wirklich ja, fast historisch einmalige Fotografien.
Herr Höffer, Herbst 89. Wie kann das sein? Das frage ich mich auf alle Fälle immer wieder. So schlimm die Stasi auch war, dass sie im Herbst 89 scheinbar so friedlich geblieben sind, dass alles so ruhig abgelaufen ist, ist ja irgendwie heute noch ein großes Wunder. Wie erklären Sie sich das eigentlich?
Also aus meiner Sicht, und das ist jetzt quasi die zeitzeugenschaftliche Beobachtung gepaart mit der historischen, analytischen Beobachtung oder Untersuchung, aus meiner Sicht gibt es dafür drei Hauptursachen. Die erste Ursache und die entscheidende ist die absolute Friedfertigkeit der Demonstranten. Das hat etwas damit zu tun, dass die Proteste und die Ursprünge dieser Proteste in den Kirchen liegen und Kirche an sich immer für Friedfertigkeit steht. Und dort auch in den Kirchen eben diese absolute Friedfertigkeit, die Gewaltlosigkeit der Proteste eben auch angemahnt wurde. Zweiter großer Ursachenkomplex meines Erachtens ist der Umstand, dass anders als 1953 in der DDR, anders als 1956 in Ungarn, anders als 1968 in Prag, die Sowjetunion eben nicht mehr unter der Knute eines Stalins oder eines Brezhnevs stand. Die sogenannte Brezhnev-Doktrin ist durch Gorbatschow aufgehoben gewesen, das wusste bloß außerhalb der kommunistischen Führer kaum einer. Das hat er also in der Konferenz in Bukarest im Dezember 87 seinen kommunistischen und Arbeiterparteiführern auf einer Konferenz mitgeteilt. Und das bedeutete im Klartext, dass die entscheidende Rahmenbedingung verändert war. Nämlich, dass die sowjetischen Soldaten und Panzer nicht mehr in dem Land eingreifen, wenn es zu internen Auseinandersetzungen kommt um den künftigen Kurs. Hat auch viel mit den Ereignissen natürlich in der Sowjetunion selber zu tun, hat viel aber auch mit den Vorgängen in Polen zu tun, mit den Erfahrungen seit 1980. Das ist die zweite große Komponente dabei. Und die dritte liegt, glaube ich, darin begründet, dass wenigstens Teile der SED-Spitze und damit eben auch der Staatssicherheit zum Beispiel, aber auch der Polizei, also Mielke zum Beispiel gehört ja immer zum innersten Zirkel, wirklich zu den obersten vier in der Nomenklatura des SED-Staates, dass in diesem Zirkel eine Erkenntnis wuchs und dann eben auch sich durchsetzte, kann man ganz gut festmachen an der Zäsur der Leipziger Demo, dieser Großdemo am 9. Oktober, dass wenn jetzt also die Sowjetunion nicht mehr als großer Schutzbruder zur Verfügung steht, man eben in dieser Auseinandersetzung mit der Bevölkerung allein steht. Und dass das gewaltsam nicht zu gewinnen ist und dass das also auch manche nicht auf ihre Seele laden wollten, eine solche gewaltsame Auseinandersetzung, die man selbst im Grunde initiiert, anzettelt. Also das ist im Grunde das, was man also Leuten zum Beispiel wie Schabowski, vielleicht auch Krenz, dann durchaus zugutehalten muss, dass sie eben auf diese letzte Eskalation auch verzichtet haben.
Und trotzdem war das ganze System, die ganze System der DDR-Staatssicherheit sicherlich nicht kopflos. Nicht umsonst wären so viele Mitarbeiter, inoffizielle Mitarbeiter, offizielle Mitarbeiter Teil der Demokratiebewegung gewesen letztendlich. Ne? Glaube ich zumindest. Vielleicht können Sie mir das auch widerlegen. Also wenn ich an Herrn Schnur denke, ja, der ja ganz ja wesentlich als Aktivist, als Revolutionär Anfangszeit gegolten hat und dann letztendlich ja die Wahrheit dann rausgekommen ist.
Ja, also da haben Sie völlig recht. Also muss man aber auch unterscheiden, die jeweiligen Bürgerbewegungen oder auch Parteien sich unterschiedlich betrachten. Also der Staatssicherheit ist es zum Beispiel nicht gelungen, in der wichtigsten Bürgerbewegung, dem Neuen Forum, ähnlich Hochkaräter zu platzieren, die also über die Pläne berichten oder die auch Entwicklung steuern. Okay. Bei der SDP ist es ihnen sehr wohl gelungen mit Ibrahim Böhme und beim demokratischen Aufbruch mit Wolfgang Schnur auch. Aber die sind wirklich bezogen eben auf die Gesamtentwicklung in der DDR nicht so bedeutsam wie letztlich das neue Forum. Sie hätten natürlich extrem bedeutsam werden können, wenn Wolfgang Schnur der letzte und erste frei gewählte Ministerpräsident der DDR geworden wäre. Die Gefahr bestand ja. Und da können tatsächlich die Mitglieder des Unabhängigen Untersuchungsausschusses Rostocks zur Untersuchung der Stasi-Aktivitäten, die dann ab der Nacht vom 4. zum 5. Dezember 89 ja das Ruder in die Hand genommen haben, sagen, Mensch, das war eine historische Leistung, dass nicht nur sie, aber eben auch sie verhindert haben, dass da ein hochrangiger, also höchstrangiger inoffizieller Stasi-Mitarbeiter irgendwie noch letzter und einziger frei gewählter Ministerpräsident der DDR geworden wäre. Das wäre schon eine historische Belastung gewesen.
Herr Höffer, wie haben Sie das alles, wie haben Sie die Zeit verbracht im Herbst 89?
Naja, also ich habe sie ab der zweiten Demonstration, ab dem 26., also der zweiten Donnerstagsdemo, ab dem 26. Oktober sehr aktiv miterlebt. Also ich bin einer derjenigen, die im Grunde irgendwann sich gesagt haben, also es reicht jetzt nicht immer zu sagen, ja, es muss sich was ändern, sondern auch dann eben mit in den Demozug sich eingereiht hat. Und unter anderem nie vergessen werde, wie mir also ein kalter Schauer über den Rücken lief, als wir vor der Stasi-Bezirkszentrale vorbeigingen. Die total dunkel gewesen ist, kein Wachposten davor und nur ab und zu sah man eine Gardine sich bewegen und wir uns zugeflüstert haben, so auch die Wildfremden um uns herum, machen die jetzt hier doch die chinesische Lösung. Ne? Also das sind so ganz prägende Eindrücke. Mhm. Aber dieses Gefühl, damals im Grunde seine eigene Angst überwunden zu haben und sich aktiv eingebracht zu haben, das ist ein Gefühl, was mich bis heute stolz macht und was mich auch bis heute begleitet als ein Grundimpuls auch für das heutige Agieren.
Mhm. Dann muss ich doch noch eine Nachfrage stellen. Es sind zwar viele Menschen mitgelaufen an diesem 19. Oktober, das, was Sie geschildert haben, durch die Rostocker Innenstadt, aber viel mehr Menschen sind halt eben nicht mitgelaufen müssen, die sich schämen, nicht dabei gewesen zu sein, nicht aktiv gewesen zu sein, nicht den Mut oder die Zeit gehabt zu haben, auf die Straße zu gehen?
Nee, schämen müssen die sich nicht.
Irgendwas vorwerfen?
Nee, vorwerfen auch nicht, aber also es wäre schon schön, wenn sie einfach die Schlussfolgerung ziehen, dass man sich, wenn man Veränderungen möchte, egal zu welcher Zeit, man selbst erstens bei sich anfangen muss und zweitens eben auch sich einbringt und nicht nur nölend am Rand steht. Das gilt für alle Zeiten. Das ist also so ein Grundimpuls, den ich mir damals eben auch zu eigen gemacht habe und der mich also im Wesentlichen begleitet. Natürlich mache ich jetzt auch nicht bei allem, wo ich sage, ja, das müsste man irgendwie ändern, bringe ich mich auch nicht ein, das schaffe ich auch gar nicht. Aber so grundsätzliche, wichtige gesellschaftliche Entwicklung finde ich auch. Ne? Und das ist eine Lehre, die finde ich gilt bis heute und die gilt gerade in der heutigen Zeit wieder, dass man, wenn man eben sagt, also die und die gesellschaftliche Entwicklung, das und das gefällt mir nicht, dann muss man das mit offenem Visier erkennbar, das finde ich ist ganz wichtig, darlegen und man muss sich selber engagieren, weil nur dadurch lebt ja eben auch eine solche Gesellschaft, wie wir sie heute Gott sei Dank haben und nur dadurch entwickelt sie sich auch weiter.
Und damit sind wir eigentlich auch bei Ihrem Job. Wir wollen gerne anfangen mit Ihrer Arbeit, die Sie hier in und um Rostock erledigen, im gesamten Mecklenburg-Vorpommern. Wie brisant ist das Material, was im Stasi-Unterlagenarchiv Rostock liegt? Ist es brisant oder ist es nur eine Ansammlung von Materialien, Dokumenten, Fotos?
Na, das kommt immer sehr darauf an, wie man jetzt brisant definiert. Also für eine Frau, für einen Mann, die also unter irgendwelcher politischer Repression gelitten haben, ist natürlich ihre Akte brisant. Mhm. Aus der sich zum Beispiel ergibt, warum sie verfolgt wurden, wie das gemacht wurde, wie sie zum Beispiel zersetzt wurden. Also für mich eine der schlimmsten Methoden der Staatssicherheit, wo es also darum ging, unterhalb von strafrechtlicher Verfolgung Menschen mürbe zu machen, psychisch zu zersetzen, wirklich im schlimmsten Sinne. Und sie so also in ihrem tagtäglichen normalen Leben einfach kaputt zu machen. So, und das ist natürlich für denjenigen oder diejenige Betroffene also sehr brisant. Und brisant möglicherweise in dem Sinne, den Sie jetzt vor allem im Kopf haben, geheimdienstliche Unterlagen, da steckt natürlich in diesen Akten einiges drin. Und deshalb haben gerade in den frühen Jahren immer wieder Stasi-Leute auch versucht, irgendwie ungehemmt an diese Sachen ranzukommen. Und da gibt es natürlich Bereiche, die heutzutage gar nicht mehr so auf dem Schirm sind. Also was zum Beispiel die deutsch-deutsche, also die DDR und die bundesdeutsche Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich betrifft, vor 89 schon. Dass da teilweise Dinge eben angebahnt wurden, die sich nach 89 fortgepflanzt haben als Kontakte. Da gibt es natürlich Unterlagen über Spionagefälle, also das ganz klassische geheimdienstliche Metier. Aber die große Brisanz meines Erachtens und die große Bedeutung dieser Akten besteht vor allem darin, dass sie eben einen unglaublichen Pool an Materialien beinhalten, warum eine Geheimpolizei in diesem Falle die eigene Bevölkerung als das Hauptrisiko der eigenen Macht betrachtet. Und wie geradezu deutschbürokratisch und perfide ausgeheckt im Detail diese Überwachung und die Einflussnahme dann auch gestaltet wurden. Mit was für einem Wahnsinnsaufwand auch.
Ich habe mir dazu ein paar Fakten rausgesucht. Ich hoffe, dass ich richtig recherchiert habe und Sie das bestätigen. Ansonsten bitteschön korrigieren Sie mich. DDR-weit wurden 250.000 Menschen von der Staatssicherheit der DDR inhaftiert. Plus minus rund. Ich weiß nicht, ob es so gemessen an den 17 Millionen DDR-Bürger, die wir ja alle waren, war es damit die größte Geheimpolizei der Welt. Das ist ungefähr so das, was Sie eben so auch angedeutet haben.
Ja. Aber nicht bezogen auf die Opferzahlen. Ne? Also hier muss man, glaube ich, klar sagen, also die Opferzahlen sind die politischen, wo man sagt, also 250.000 ungefähr. Da hat allerdings die Polizei auch noch ein gutes Schärflein dazu beigetragen. Also nicht jeder Flüchtling zum Beispiel über die Ostsee ist bei der Stasi gelandet. Sondern wenn man den in flagranti erwischt hat am Strand und es klar war, dann haben die gerne also auch dann an die Polizei direkt übergeben. Ne? So, also insofern, da muss man auch immer noch die Polizei mit berücksichtigen. Und das andere, was Sie jetzt meinen, was also die tatsächlich weltweit und weltgeschichtlich gemessen an der Bevölkerungszahl größte Geheimpolizei betrifft, ist es in der Tat so, weil bei 16,5 Millionen Einwohner, die wir DDR-Bürger zum Schluss waren, also wirklich gerechnet vom Baby bis zum Greis, gab es eben über 90.000 hauptamtliche Mitarbeiter und über 180.000 inoffizielle Mitarbeiter. Das ist eine Wahnsinnsquote, die ist also meines Wissens unerreicht bis heute.
Nun möchte ja jeder auch, nein, nicht jeder, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kenne in meinem Bekanntenkreis auch ganz viele, die tatsächlich nach Überwachungsgeschichten im eigenen Umkreis gesucht haben, auch Anträge abgegeben haben in ihrer Behörde und dann enttäuscht waren, wenn eigentlich nichts da war. Vielleicht der Name erfasst war, aber kein großes Material. Sind das Ausnahmen? Oder wird tatsächlich auch, so schlimm das alles war, oftmals mehr in dieses Monster Stasi reininterpretiert, ihr mehr zugeschrieben, als es tatsächlich auch viele gemacht haben, also als sie gewirkt haben?
Also ich glaube, dass eine der Ursachen darin besteht, dass viele die politisch intendierte Überwachung in der DDR auf die Staatssicherheit reduzieren. Und das ist falsch. Es ist schlicht falsch. Es blendet aus, dass der Taktgeber in diesem ganzen Konzert immer die SED war, die selber eben auch entsprechende Einflussmöglichkeiten besaß. Und sie blendet auch aus, dass in diesem ganzen Konstrukt DDR als Diktatur eben auch Institutionen zu beachten sind wie die Betriebe. Ganz wichtig, gerade die Kaderabteilungen der Betriebe hatten eine zentrale Bedeutung für die Überwachung und auch für die Beeinflussung von Menschen. Also wenn man jemandem seine Karriere versauen wollte, dann hat die Staatssicherheit im Wesentlichen das nicht gemacht, sondern hat dann gesagt, der Kaderabteilung, der wird jetzt kein Abteilungsleiter, kaschier das mal irgendwie, sodass da jetzt das politische Motiv nicht unmittelbar hervortritt. Also ganz klassisch bei Seeleuten, wenn dann eben festgestellt wurde, da hat einer an Bord, das ist ein realer Fall, eben den Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg gespielt. Der hat die Staatssicherheit das aufgenommen, hat aber das Ganze dann zurückgegeben und das ist dann über die deutsche Seereederei selbst gelaufen direkt. Der ist dann sein Seefahrtsbuch losgeworden, als er von der Gangway runterkam im Rostocker Überseehafen und durfte nie wieder Seemann werden. Ne? Also und dann spielen die Justiz eine Rolle, dann spielt die Polizei eine Rolle, also die Gewerkschaft spielt mitunter eine Rolle, das muss man alles in Rechnung stellen. Und es gibt einen zentralen oder sehr bedeutsamen Fakt noch, den man dazusetzen muss. Das, was jetzt an Stasi-Unterlagen vorhanden ist, einsehbar ist, ist ja nicht alles, was an Akten mal existiert hat. Erich Mielke hat am 6. November 1989 einen ganz wichtigen Befehl erteilt und der ist dann ab dem 7. November auch umgesetzt worden, nämlich große Teile der Akten zu vernichten. Und da sind dann eben auch Sachen unwiederbringlich weg. Gerade für Rostock gibt es eine sehr erhellende Zahl. Die Kreisdienststelle Rostock, die für die Überwachung des Stadtgebietes zuständig war, hat zum Beispiel Ende 1986 rund 60.000 Personendossiers über Rostocker Bürgerinnen und Bürger geführt. Und von diesen 60.000 haben also diese Vernichtungsorgie ungefähr 160 Akten nur überstanden. Der Rest ist unwiederbringlich weg. Ne, so dass man das also auch mit in Rechnung stellen muss.
Also es gibt immer, es steht keine Behörde für sich alleine, es ist immer das Gesamtkonstrukt,
genau,
letztendlich, was man so betrachten muss. Ihren Job als Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde in Rostock machen Sie jetzt schon ein paar Jährchen. Gibt's Geschichten, lernen Sie Geschichten kennen, die Sie heute noch überraschen, die Sie so noch nicht gehört haben?
Ja, also jede Woche würde ich mal sagen, gibt es solche Geschichten. Also es gibt viele Schicksale, die jetzt im Grunde erst zutage treten. Es gibt Frauen und Männer, die diese 30 Jahre Abstand brauchten, um sich mit ihrer eigenen Biografie auseinanderzusetzen, die teilweise eben auch traumatisiert sind, die das nie wieder anfassen wollten, die aber zum Beispiel wegen eines Rentenbescheides nun doch sich ihrer Verhaftung stellen müssen oder einer politischen Einflussnahme, dass sie einen bestimmten Job nicht ausüben konnten, eben wie beim Seefahrer zum Beispiel, gibt es die Möglichkeit, dass man das für die Rentenberechnung irgendwie berücksichtigt nach einem etwas komplizierten Verfahren. Und es gibt natürlich spannende Geschichten, zum Beispiel über die Aktivitäten der Staatssicherheit, der Rostocker Staatssicherheit in Hamburg oder in Bremen, wo ich manchmal dann auch sehr überrascht bin, eigentlich gedacht habe, naja, eigentlich kann mich nichts überraschen mehr, aber es ist dann doch so, dass einen doch da bestimmte Sachen nochmal wirklich ereilen, von denen man vorher nicht so wirklich was geahnt hat. Aber am nächsten gehen mir tatsächlich die Fälle von Frauen und Männern, die sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen wollen oder die auch das Schicksal ihrer nahen Angehörigen zum Beispiel aufklären. Und da gibt es eben ganz, ganz dramatische Geschichten, die heutzutage die Bevölkerung ja gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel aus den frühen 50er Jahren. Ist, finde ich, so eine ganz, ganz schlimme Geschichte, dass der damalige NKWD, also die sowjetische Geheimpolizei und die Staatssicherheit in einer Nacht- und Nebelaktion 1950-51 über 930 DDR-Bürgerinnen und Bürger von der Straße weg verhaftet haben und nicht in irgendwelche DDR-Gefängnisse gesteckt haben, obwohl die DDR schon formal existierte, sondern sofort Richtung Sowjetunion weiter transportiert haben und diese Menschen wirklich nach einer Leidenszeit von ungefähr anderthalb Jahren dann wirklich Mensch für Mensch standrechtlich erschossen wurden und auf dem Friedhof Donskoi in Moskau verscharrt wurden. Und dieses Schicksal dieser Menschen, oftmals sehr jungen Menschen, eben bis 2006, bis deutsche Historiker eben an diese Bestände in den Moskauer Archiven rankamen, überhaupt nicht bekannt war. Die Familien nicht wussten bis dahin, was ist denn eigentlich mit denen passiert. Die haben natürlich mitgekriegt, dass die weg waren. Aber die haben nicht mitgekriegt, was mit denen weiter passiert ist. Und die galten quasi als verschollen. Und das ist etwas, was natürlich eine Familie, gerade Mütter und Väter oder die Geschwister und so, sehr, sehr stark prägt und auch eine Wirkung entfaltet, wie weit man in der Diktatur zum Beispiel seinen Mund aufmachen kann oder auch nicht, welche Folgen davon auch dadurch auch entstehen können oder nicht. Also das sind so Geschichten, die einen sehr berühren.
Wenn Sie solche Menschen kennenlernen, treffen, getroffen haben, sind die denn bereit, darüber zu erzählen oder bedarf das doch schon so ein bisschen Überzeugung, dann tatsächlich Sie als Zeitzeugen, Ihr Wissen dann auch in Ihre Behörde möglicherweise für eine Ausstellung dann auch zu bereichern? Wie geben die sich die Menschen?
Sehr unterschiedlich. Das ist immer abhängig von dem jeweiligen Typen des Menschen. und auch von seiner Fähigkeit oder auch seinem Ansinnen, wie er mit dieser Geschichte umgeht oder umgehen will. Da gibt es welche, die folgen quasi den Grundratschlägen der Psychologen einer offensiven Auseinandersetzung. Und dann gibt es aber eben andere, für die ist das zu schmerzhaft, die schließen das in sich weg, merken aber irgendwie so ein Wühlen, das ist wie so ein schwarzes Loch, hat das mal einer beschrieben, in seinem Körper, was er nicht füllen kann und was immer wieder hochkommt. Und erst als er sich dann dieser Geschichte gestellt hat, werde ich nie vergessen, bei uns im Lesesaal Akteneinsicht genommen hat und dann eben bald die Akten durch die Gegend schmiss, weil er aus der Akteneinsicht heraus gesehen hat, dass sein bester Freund derjenige war, der ihn denunziert hat und für 4 Jahre ins Gefängnis gebracht hat. Und mit diesem besten Freund war er noch 3 Wochen vorher im Urlaub. Und dieser Freund wusste, dass er die Akten sich anguckt und hat nichts gesagt. Nichts gesagt. Und der hat dann versucht, mit diesem vermeintlichen Freund ins Gespräch zu kommen und hat mich dann irgendwie kurz vor Weihnachten angerufen und gesagt, es war gut, dass ich das gemacht habe, weil jetzt habe ich diese Ungewissheit aus mir raus. Ich weiß, wie das gekommen ist. Und ich weiß, dass ich mit dem jetzt nicht weiter umgehen würde. Das ist nicht mehr mein Freund. Ich kann das aber abschließen und kann jetzt wieder nach vorn gucken.
Herr Dr. Volker Höffer, Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde hier in der Außenstelle Rostock. Bei so viel Wissen, bei so viel emotionalen Geschichten, können Sie noch ruhig schlafen?
Ja, ist manchmal natürlich auch schwierig, wenn man gerade mit persönlichen Schicksalen von Betroffenen zu tun hat, dann geht einem das schon auch nach. Aber man muss ganz notgedrungen sich eine Umgehensweise damit zulegen, die einem ermöglicht, damit klarzukommen. Und für mich ist der entscheidende Punkt immer der, was ich eingangs, glaube ich, auch schon geschildert habe, dass mein Akku im Grunde vollgeladen wird, wenn ich wieder einem Menschen helfen konnte. Das ist für mich ein positives Erlebnis und das ermöglicht mir mit den auch vielen negativen Geschichten, die da natürlich immer auch kommen in diesem Sündenpfuhl menschlicher Existenz, aber damit auch klarzukommen.
Herr Dr. Volker Höffer, vielen Dank für Ihr Kommen. Historiker, Leiter der Außenstelle Rostock der Stasi-Unterlagenbehörde.
Ja, gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.